Dann beginne ich, begrüße euch alle sehr herzlich. Freut mich, dass ihr bei diesem schwülen Wetter den Weg hierher gefunden habt. Heute, ihr seht es schon, gibt es eine Buchpräsentation. Die Energieschranke des Kapitals heißt dieses Buch. Es liegt dort auf dem Tisch und daneben liegt ein zweites Buch. Das ist von Ernst Schmitter. Er hat das Buch von Sandrine Aumercier übersetzt aus dem Französischen und er hat bereits vor 4 Jahren oder so eine Einführung in die Wertkritik geschrieben. Beide Bücher sind in der Edition 8 erschienen und können heute Abend auch gekauft werden. Um die Wertkritik geht es auch heute im weiteren Sinne. Ich denke, zu dieser Theorie, die auch eine marxistische Theorie ist, aber eben doch nicht dasselbe, wird es anschließend wahrscheinlich noch einige Fragen geben und vielleicht auch eine Diskussion. Also es wird hier nämlich so ganz kurz eine Position vertreten, würde ich sagen, die auch eine Industriekritik natürlich ist und die, wie man heute sagt, grünes Wachstum für unmöglich ansieht. Also dieser Begriff Wachstum, sagen die Wertkritiker, ist nicht der richtige. Ein grünes Wachstum kann es nicht geben, ja, weil Wachstum eigentlich ja immer ein kapitalistisches Prozedere ist oder eigentlich nur im Kapitalismus möglich ist. Es gibt ja diesen doch etwas umstrittenen slowenischen Philosophen, Slavoj Žižek, also ein Hansdampf in allen Gassen, und er äußert sich zu allem Möglichen und schreibt mindestens ein Buch pro Jahr. Aber ich fand es trotzdem ganz spannend und glaubte auch, dass es vielleicht für heute passen könnte. Er sagt Folgendes: Auch Marx waren die Grenzen des Wachstums nicht wirklich klar. Dessen Idee vom Kommunismus war, sagt Žižek, Kapitalismus ohne Kapitalismus. Also die gleiche kapitalistische Dynamik einer permanent wachsenden Produktion ohne Kapital. Expansive Produktion ohne Profitmotiv. Eigentlich alles, was sich ausschließt. Ja. Das war sein großer Traum, also der Traum von Karl Marx. Und der war falsch, sagt Žižek. Ich denke, dass wir grundsätzlich aufhören sollten, mit der Idee des Fortschritts. Nicht im reaktionären Sinn natürlich, sondern in dem Sinn, den uns die Geschichte gelehrt hat. Darüber kann man diskutieren. Ernst wird dieses Buch jetzt vorstellen und vielleicht kommen wir in der anschließenden Diskussion auch darauf nochmal zurück.
Ja, vielen Dank, Brigitte. Ich möchte Ihnen zuerst erzählen, wie ich dazu gekommen bin, dieses Buch zu übersetzen. Ich habe vor der Corona-Pandemie an einigen wertkritischen Wochenendseminaren in Deutschland teilgenommen und dabei auch Sandrine Aumercier kennengelernt. Die Wertkritik war das Thema dieser Seminare, an der wir teilgenommen haben, Sandrine und ich. Das ist eine Theorie, die man ganz kurz so charakterisieren könnte. Der Kapitalismus hat eine Autoimmunkrankheit, die ihn zu seiner eigenen Zerstörung treibt. Sein dauerndes Streben nach mehr Effizienz richtet ihn zugrunde. Autoimmunkrankheiten haben meines Wissens diese besondere Eigenschaft, dass sie sehr schwer zu behandeln sind. Normalerweise muss man sich mit Symptomtherapien zufrieden geben. Wer noch mehr wissen möchte über Wertkritik, mehr als diese 2 Sätze, der findet eben noch Informationen in dem roten Büchlein, das da aufliegt, das ich vor 4 Jahren herausgegeben habe. Eine Einführung in die Wertkritik. Aber jetzt zurück zu Sandrine Aumercier. Ich habe im Herbst 2021, also vor bald 2 Jahren, festgestellt, dass sie in Frankreich, Sandrine Aumercier in Frankreich, ein Buch veröffentlicht hatte unter dem Titel Le Mur énergétique du Capital. Ich habe das Buch gelesen und ich war begeistert, weil es nach meinem Eindruck in die wertkritische Literatur ein neues Element, einen ganz neuen Aspekt hineintrug. Sozusagen eine neue Sicht auf die Autoimmunkrankheit des Kapitalismus. dieser neue Aspekt war die Industriekritik. Normalerweise verzichten Kapitalismuskritiker nämlich auf Industriekritik, und die Industriekritiker machen es genau gleich in umgekehrter Richtung. Für Kapitalismuskritiker einerseits ist Technik und Industrie etwas Neutrales. Und nur der Gebrauch von Technik und Industrie kann gut oder schlecht sein. Für Industriekritiker andererseits sind Technik und Industrie grundsätzlich ein Übel und haben wenig zu tun mit dem Gesellschaftssystem, zu dem sie gehören, eben dem kapitalistischen System. In diesem Buch nun werden die beiden Kritiken kombiniert. Dazu kommt im Buch ein Element, das ich besonders interessant fand und immer noch finde. Sandrine Aumercier wagt einige Thesen zur Frage, wie eine nachkapitalistische Gesellschaft aussehen könnte. Ich nenne einige Beispiele solcher Thesen. Beispiel Nummer 1. Der Kapitalismus hinterlässt der Menschheit ein riesiges Trümmerfeld. Schon nur die Aufräum- und Reparaturarbeiten, soweit sie überhaupt noch möglich sind, werden für eine spätere Gesellschaft eine gewaltige Aufgabe bedeuten. Zweites Beispiel. Die Menschen werden in einer nachkapitalistischen Gesellschaft nicht sehr anders sein als heute. Zum Beispiel darf man nicht annehmen, in dieser Gesellschaft werde der Umgang der Menschen untereinander immer friedlich sein. Dem gilt es in der Gestaltung der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Drittes Beispiel, die Menschen werden Sandrine Aumercier zufolge nach dem Kapitalismus nicht in einer Art optimierter Freizeitgesellschaft leben. Reisen zum Beispiel, jederzeit und an jedem beliebigen Ort des Globus, dürften kaum zum Alltag dieser Gesellschaft gehören. Genau dies wurde aber zum Beispiel vor einigen Jahren von einem prominenten Wertkritiker behauptet. Vermutlich wird eine nachkapitalistische Gesellschaft kleinräumig organisiert und deindustrialisiert sein und im Wesentlichen von einer nicht intensiv betriebenen Landwirtschaft leben. Lebensstandard, Wohlstand, Kaufkraft, Komfort, solche Begriffe sind uns geläufig, aber eine nachkapitalistische Gesellschaft wird sie vermutlich durch andere ersetzen, die ihrem bescheidenen, aber guten Leben besser entsprechen können. Die Sichtweise, die in diesem Buch zum Ausdruck kommt, interessierte mich. Ich nahm mit Sandrine Aumercier Kontakt auf und fragte sie, ob eine deutsche Übersetzung vorgesehen sei. Ihre Antwort: Nein, das wäre zu kompliziert und die Verlagssuche wäre auch mühsam. Nach einigen Wochen des Hin und Her per E-Mail war schließlich klar, dass ich das Buch selbst übersetzen würde, und nach einigen weiteren Monaten war auch schon klar, dass Edition 8 das Buch herausgeben würde. Danke, Edition 8. Das Buch war dank eurer Arbeit schon 20 Monate nach Erscheinen des französischen Originals auf Deutsch erhältlich. Das Buch trägt den Untertitel Technikkritik als Kapitalismuskritik. Das entspricht genau der Tendenz des Buchs und muss ein wenig ausgeführt werden. Seit jeher gehen die Entwicklung des Kapitalismus einerseits und die fortschreitende Industrialisierung andererseits zusammen. Sie bedingen einander und sind nicht losgelöst voneinander denkbar. Also, eine hochindustrialisierte Gesellschaft muss kapitalistisch sein, und eine kapitalistische Gesellschaft ist notwendigerweise eine Industriegesellschaft. Das Zusammengehen dieser beiden Entwicklungen ist nicht zufällig, sondern notwendig. Eine Kritik des Kapitalismus ohne Kritik der Industriegesellschaft ist deshalb genauso unsinnig wie eine Kritik der Industriegesellschaft ohne Kritik des Kapitalismus. Über diese Grundthese, die ich jetzt gerade genannt habe, könnte man zwar lange streiten, und das wird auch gemacht, Aber die historische Darstellung im Buch von Sandrine Aumercier stärkt diese These mit zahlreichen Belegen und Beispielen. Was für eine Rolle spielt nun die Industrie im Kapitalismus? Es ist immer die gleiche Rolle. Vereinfacht gesagt, unterstützt die Industrie das Bestreben der kapitalistischen Produktion nach mehr Effizienz. Sie hat also Teil an der Autoimmunkrankheit, von der ich vorhin sprach. Und die Bewegung in Richtung auf größere Produktivität hört nie auf. Sie verläuft immer in der gleichen Richtung und das hat etwas zur Folge, was uns inzwischen banal scheint, was man aber eigentlich hinterfragen müsste. Mit der Industrialisierung einerseits und mit der Entwicklung des Kapitalismus andererseits ist untrennbar die Idee des Fortschritts verbunden. Die Idee des Fortschritts im Sinne eines Fortschreitens der Gesellschaft auf ein zivilisatorisches Ziel hin oder auf eine immer bessere Gesellschaft hin, diese Idee des Fortschritts ist historisch eine sehr junge Erfindung. Sie hängt untrennbar mit dem Kapitalismus zusammen. Nicht industrialisierte und nicht kapitalistische Gesellschaften, zum Beispiel traditionelle Agrargesellschaften, gelten aufgrund des Fortschrittsgedankens als rückständig. Die Feststellung, dass Kapitalismus und Industrialisierung und in ihrem Gefolge das Fortschrittsdenken untrennbar miteinander verbunden sind, wird schwerwiegende Konsequenzen für die Art haben, wie man sich eine nachkapitalistische Gesellschaft vorstellen muss. Ich komme darauf zurück. Nun kommt zu diesen zwei Elementen, Industrie und kapitalistisches Gesellschaftssystem, ein drittes hinzu. Auch es in der gleichen Zeit, im 19. Jahrhundert, schrittweise entstanden. Dieses dritte Element ist die allmähliche Entdeckung der Gesetze der Thermodynamik oder Wärmelehre. Diese Gesetze der Thermodynamik zeigen etwas für die Industrie und die kapitalistische Wirtschaft sehr Unangenehmes. Das ist die Dissipation bei Umwandlungsprozessen von einer Energieform in eine andere. Dissipation bedeutet Zerstreuung. Gemeint ist die Tatsache, dass bei allen Umwandlungsprozessen teilweise die Energieform entsteht, in der die einzelnen Moleküle sich am wenigsten geordnet, eben zerstreut, bewegen. Und das ist die Wärmeenergie. Nun kann zwar aufgrund der thermodynamischen Gesetze Energie nie verloren gehen, aber das Problem liegt in der Qualität der verfügbaren Energie. Wärme lässt sich nämlich nie ohne Verlust wieder in eine andere Energieform zurückverwandeln. Anders gesagt, man kann es noch so intelligent und geschickt anstellen, man verliert bei allen Umwandlungsprozessen immer einen Teil der nutzbaren Energie. Und das führt in einer Gesellschaft unter Wachstumszwang global unweigerlich zu Energieknappheit. Wie reagieren nun die Industrie und die kapitalistische Wirtschaft auf die Tatsache der Energieknappheit? Sie tun dies auf zwei Arten. Die Industrie einerseits bemüht sich um eine dauernde Steigerung der Effizienz ihrer Aktivitäten. Und was tut andererseits die Wirtschaft? Sie fürchtet die Gesetze der Thermodynamik. Sie fürchtet sie so sehr, dass sie sie schlicht ausblendet. Sie ignoriert die Tatsache der Dissipation und verlegt sich auf eine Methode, die seit 200 Jahren funktioniert, aber in der Gegenwart immer weniger gut funktioniert. Sie verschiebt die Lösung des Energieproblems einfach in die Zukunft, im Vertrauen darauf, dass der technische Fortschritt ihr später helfen wird, das Problem zu lösen. Dieses Hinausschieben ist eine Konstante im Umgang der Wirtschaft mit Energieproblemen. Man könnte sagen, und jetzt sage ich etwas, was nicht im Buch steht, aber man könnte es trotzdem sagen, dass die Wirtschaft mit dem Energieproblem auf ähnliche Weise umgeht wie mit Kapital. Mit dem Kapital geht sie eine Wette auf die Zukunft ein. Sie investiert Kapital ohne Gewissheit, aber immer in der Erwartung, dass am Schluss mehr Kapital verfügbar ist als am Anfang. Auf ganz ähnliche Weise verfährt sie mit dem Energieproblem. Im Wissen um die Endlichkeit der Ressourcen verbraucht sie, was in der Gegenwart zur Verfügung steht, in der Hoffnung, dass das Problem der Energieknappheit sich später dank neuer Entdeckungen und Erfindungen wird lösen lassen. Aktuelles Beispiel: die Hoffnungen der Wirtschaft auf die Realisierung der Kernfusion, zum Beispiel mit dem Versuchsreaktor ITER in Südfrankreich. Kernfusion, die vielleicht, wenn überhaupt, in mehreren Jahrzehnten funktionieren wird. Diese Hoffnung auf eine spätere Lösung des Energieproblems nimmt manchmal fast religiöse Züge an. Ich lese Ihnen ein Beispiel aus dem Jahr 1869. Ein Autor namens Tissandier hat damals ein Buch veröffentlicht unter dem Titel La Houille. La Houille heißt die Steinkohle. Über die Endlichkeit der Energieressourcen sagt er Folgendes: wir glauben nicht, dass es Grund zur Sorge gibt. Wenn die unheilvolle Stunde da ist, wird ein Genie auftreten, das Feld der großen Entdeckungen befruchten wird. Dies alles hat zur Folge, dass der Kapitalismus nicht etwa aus Boshaftigkeit oder Dummheit, sondern weil er nicht anders kann, in seinem Fortschreiten, seinem zivilisatorischen Fortschritt also, nicht innehalten wird, bis er die Erde mit seinem Energieverbrauch weitgehend verwüstet und zerstört hat. Da drängt sich auch der Gedanke an das Klimaproblem auf. Beim Klima zeigt sich nämlich noch einmal das gleiche Phänomen. Die Wirtschaft kann die Erkenntnis, dass der gegenwärtige Klimawandel menschengemacht ist, zwar nicht mehr ausblenden, aber sie verschiebt die Lösung des Problems im Wesentlichen auf später. Die Wälder brennen heute, die Überschwemmungen finden heute statt, aber netto null hofft man 2050 zu erreichen, also im Zeitraum einer Generation. Und da die Wirtschaft in ihrem Expansionsdrang nicht innehalten kann, auch wenn sie das vielleicht möchte, setzt man für die zukünftige Lösung des Klimaproblems vor allem auf Geoengineering. Ich komme zurück auf das Buch von Sandrine Aumercier. Es behandelt natürlich ausführlich das Thema der erneuerbaren Energien. Sonnenenergie ist bekanntlich unbegrenzt vorhanden. Wind- und Wasserkraft gibt es ebenfalls in großen Mengen. Das Problem dabei ist, dass zur Nutzung dieser erneuerbaren Energien raffinierte technische Vorrichtungen nötig sind, Solarpanels in großer Zahl, Windräder, Wasserkraftwerke. Das hat zum Beispiel China gut begriffen. Es hat mittlerweile im Bau von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien die Nase vorn. Aber in diesem Zusammenhang legt die Autorin den Finger auf etwas, was in Energiediskussionen zumeist vergessen oder übersehen wird. Die Herstellung dieser Energieanlagen macht riesige Mengen an Material, an Rohstoffen nötig. Die Internationale Energieagentur hat vor 2 Jahren davor gewarnt, dass zur Erreichung der Pariser Klimaziele bis 2050 eine Versechsfachung, ich sag's nochmal, eine Versechsfachung der Bodenschätze nötig sein wird, die für den Bau solcher Anlagen abgebaut und genutzt werden. Persönlich habe ich bei der Lektüre und beim Übersetzen des Buchs diese Angabe zuerst gar nicht glauben können, 6-mal so viel wie heute. Aber sie findet sich tatsächlich, diese Angabe, in einem Bericht der Agentur von 2021. Außerdem benötigt die Herstellung der Windräder, der Solarpanels und der Wasserkraftwerke große Mengen an fossiler Energie. Dazu kommt, dass die erneuerbaren Energien genau genommen überhaupt keine Alternative zu den fossilen sind. Es passiert hier nämlich das, was die Autorin den energetischen Additionseffekt nennt. Erneuerbare Energien werden weltweit gesehen fast nie anstelle von Kohle und Atomenergie gebraucht, sondern fast immer zusätzlich zu diesen. China hat zwar die Vorreiterrolle in Bezug auf die erneuerbaren Energien, aber es setzt nach wie vor zu einem großen Teil auf Kohle. Dies alles, weil die Wirtschaft wachsen muss und damit auch ihr Energiebedarf. Und die erneuerbaren Energien gewährleisten eben gerade dieses Wachstum. Es ist also nicht etwa so, dass die Erneuerbaren primär der Klimarettung dienen würden, sondern sie dienen in der Zeit zunehmender Energieknappheit primär der Rettung der Wirtschaft mit ihrem Wachstumszwang. Ich habe bisher ein sehr pessimistisches Bild der kapitalistischen Industriegesellschaft entworfen. Ziemlich genau so, wie es das Buch von Sandrine Aumercier eben tut. Die Autorin hat für diese Behauptung und diese These Dutzende von seriösen Quellen studiert. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist eine Bestätigung der wertkritischen Diagnose. Dieses System kann von seiner Autoimmunkrankheit nicht geheilt werden und es wird nicht überleben. Aber was dann? Wie könnte man sich eine nachkapitalistische Gesellschaft vorstellen? Ich versuche zuerst kurz zwei schon existierende Antworten auf diese Frage zu skizzieren. Eine grüne und eine rote. Zuerst die grüne Antwort. Eine nachkapitalistische Gesellschaft wäre so etwas wie ein energetisch gezähmter Kapitalismus. Erneuerbare Energien, Recycling, Kreislaufwirtschaft, CO2-neutrales Wirtschaften. Und wie steht es mit der roten Antwort auf die Frage nach einer nachkapitalistischen Gesellschaft? Diese Antwort lautet seit Jahrzehnten in Variationen immer gleich. Die zunehmende Produktivität der industriellen Produktion wird es in absehbarer Zeit möglich machen, dass die Menschheit den Kapitalismus überwindet, oder besser, dass die Menschheit die Nachteile des Kapitalismus abschafft, Ausbeutung, Ungleichheit, Klassengesellschaft, Umweltzerstörung, und dass sie seine Vorteile beibehält, einen hohen Lebensstandard aufgrund der großen Produktivität der Industrie bei stark reduzierten Arbeitszeiten. Wenn man dem Gedankengang von Sandrine Aumercier folgt, kommt man zur Erkenntnis, dass beide Antworten unrealistisch sind. Die grüne Antwort ist unrealistisch, weil sie, ohne es richtig zu bemerken, grundsätzlich auf der Grundlage der fossilen Energien erfolgt. Wenn man diese Tatsache meistens nicht sofort erkennt, so liegt es daran, dass wir die langen Lieferketten und die globalen Abhängigkeiten in der Regel nicht wahrnehmen. Wir nehmen meistens nur das Endprodukt wahr, auf dessen Verpackung steht, es sei klimaneutral und umweltfreundlich. Grüne Politik verschließt in der Regel die Augen vor der unbequemen Frage, was alles an Klima- und Umweltschädigungen passieren muss, bevor wir am Ende das klimaneutrale und umweltfreundliche Produkt in Händen halten. Aber auch die rote Antwort ist unrealistisch. Sie erfolgt ja auf der Grundlage einer sehr weit fortgeschrittenen Industrialisierung. Aber Industrie und Kapitalismus, wie gesagt wurde, lassen sich nicht auseinanderdividieren. Wer Industrie will, muss heute Ja sagen zu globalen Vernetzung und Arbeitsteilung und zu langen Lieferketten über den ganzen Globus, also insgesamt zu allseitiger globaler Abhängigkeit. Also entweder zum bestehenden kapitalistischen System oder zu einem hierarchischen System sowjetischer Prägung. Was ist die Konsequenz aus diesen Überlegungen? Im Buch von Sandrine Aumercier sieht das ungefähr so aus. Solange wir an der Vorstellung eines historischen Fortschritts festhalten, der auf dem Entwicklungsgrad der Produktivkräfte beruht, kann sich kaum etwas ändern. Für die Autorin ist außerdem eine sehr weitgehende Deindustrialisierung mit befreiender, also emanzipatorischer Zielsetzung unbedingt nötig. Es ist ihr bewusst, dass das eine riesige Aufgabe ist, deren Lösung sie selbst nicht einmal ansatzweise skizzieren kann. Aber wenn man die Notwendigkeit einer weitgehenden Deindustrialisierung verstanden hat, kann man auch die Konsequenzen absehen. Nichts von alledem, was in der westlichen Industriegesellschaft selbstverständlich ist, wäre noch selbstverständlich. Wenn die kollektive Emanzipation weltweit möglich sein soll, wird der globale Westen und Norden auf viele Elemente verzichten müssen, die heute seinen Lebensstandard und seinen Komfort ausmachen. Das Überleben der Menschheit wird in einer deindustrialisierten Gesellschaft von einer weltweit nicht intensiv betriebenen Landwirtschaft abhängen. Außerdem ist es der Autorin zufolge klar, dass diese mögliche zukünftige Gesellschaft kleinräumig organisiert sein muss, das heißt auf große Teile der globalen Arbeitsteilung und Vernetzung verzichten wird, die heute normal sind. So ungefähr stellt sich die Autorin das vor. Ich habe den Eindruck, dass auch Leute, die diese Sichtweise aus verschiedenen Gründen nicht akzeptieren, aus der Lektüre des Buchs einigen Nutzen ziehen können. Man muss mit den Thesen der Autorin nicht in allen Teilen einverstanden sein, aber sie sind jedenfalls eine Herausforderung für all jene, die sich über die Zukunft der Menschheit Gedanken machen. Ich schließe mit einem Zitat aus dem Schlusskapitel des Buchs: Weder der Kühlschrank, noch das Smartphone, noch die Reise mit dem Zug, dem Auto oder dem Flugzeug sind langfristig und global gesehen im Kontext der kollektiven Emanzipation selbstverständlich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf Fragen und auf eine Diskussion.
Vielen Dank, Ernst. Dann können wir ja gleich einsteigen.